Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Feinschmeckertouren, Folge 292.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Hi, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Weiter geht's in unserer Podcast-Folge über Kastilien-Leon. Wir sind noch immer in Zamora und unser Gesprächspartner heute ist Christoph Strieder. Christoph Strieder ist Stadtrat der Stadt Zamora und der hat uns ja schon in der letzten Folge unglaublich interessante Einblicke in diese Stadt Zamora geliefert. Und in dieser Folge werden wir noch ganz viel von ihm erfahren über die Region Zamora, in der es offensichtlich ganz viel zu entdecken gibt und in der auch die Schafe eine sehr große und wesentliche Rolle spielen. Ja, hallo Christoph.
Ja, schön, dass ich nochmal da bei euch eingeladen bin, dass wir nochmal auch den Leuten in Deutschland, den Menschen in Deutschland so ein bisschen was über Zamora erzählen können, die Region, und das ist wunderbar. Ich hoffe, wir sehen uns alle hier in Zamora. Es gibt wirklich viel zu entdecken und ich denke immer, man muss immer wieder sagen, dass ja 80 Kilometer, 70 Kilometer von Zamora ist ja die portugiesische Grenze. Auch ein interessantes Ding, nicht, weil viele Menschen, die so eine kleine Weinreise machen, die können Zamora entdecken und dann können sie über die Grenze fahren und wenn sie viel Zeit haben, dann können sie wunderbar den Douro weiterfahren und dann gibt es ja in Portugal wunderbar dieser Alto Douro Vinhateiro. Das ist landschaftlich interessant, das ist so eine Terrassenlandschaft und da gibt es viel zu entdecken auch, nicht? Also die Reise, die fängt eigentlich dann in Zamora an und geht dann weiter nach Portugal fürs nächste Kapitel.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Herzlichen Dank für die Inspiration. Wir haben schon gesagt, wir wollten bestimmt hier mal wieder herkommen, weil das einfach so schön ist und weil wir noch viel entdecken können. Und da habe ich zu Burkhard gesagt, lass uns doch dann einfach mal am Douro entlangfahren in Richtung Portugal. Weil nach Portugal wollten wir schon immer mal mit dem Auto. Wir waren ja schon in Lissabon. Aber ja, das einfach zu entdecken. Aber jetzt bleiben wir mal nochmal in der Region Zamora. Die ist für mich persönlich auch deshalb spannend, weil ich schon gehört habe, dass die Schafe hier eine große Rolle spielen. Ich bin ja aufgewachsen in Süddeutschland in einer der drei Schäferlaufgemeinden überhaupt, wo alle zwei Jahre ein Schäferlauf, also ein großes Fest stattfindet mit Stadtumzug und das ist Bad Urach. Ja, und da spielt bei mir in der Gegend, wo ich eben aufgewachsen bin, das Schaf eine große Rolle. Wir haben dort immer noch die Schäfer, die mit den Schafherden über die, ja, Ebene der Schwäbischen Alb ziehen, die dafür sorgen, also die Tiere zumindest, dass die Weidekultur, die Landschaft gepflegt wird durch die Schafe. Und das habe ich gehört, ist hier wohl auch so in der Region, Christoph.
Ja, das ist ein Thema, was immer eine gewisse Aktualität hat, nicht? Weil Zamora liegt an einer ganz wichtigen Route, einer Verbindungsstrecke Nord-Süd, nicht Süd-Nord. Das ist die Ruta de la Plata. Man findet oftmals die Übersetzung des Silberroute. Es ist aber, das hört sich vielleicht ganz spannend an, es ist aber historisch falsch, etymologisch falsch. Es ist ein arabisches Wort, so ungefähr Palata, oder das heißt, es ist eine gepflasterte Straße und das ist eben eine gepflasterte Straße, weil es eine Römerstraße war, nicht? Und das ist aber eigentlich schon früher, vor den Römern, wurde das eben als eine ganz wichtige Kommunikationsverbindung zwischen Süd und Nord. Und gleichzeitig sind diese Routen von den großen Schafherden seit frühesten Zeiten, seit dem Mittelalter früher benutzt worden, um im Sommer eben und im Frühjahr von den Weidegründen, die im Süden lagen, dann nach Norden zu ziehen, weil man dort eben Weiden gefunden hat, die im Sommer eben auch die notwendige Nahrung für die Tiere hergaben, vor allen Dingen Schafherden, nicht? Und das Schaf ist ja eigentlich ein Grundelement der spanischen Ökonomie in dem Sinne, dass es man kann ja sagen, der Adel hatte eben diese beiden Besitzer, das war die Mester, die waren Besitzer von großen Schafherden, und dann sind eben diese Schafherden durch das Land getrieben worden und wurden ernährt. Leider haben sie dann immer, diese Geschichte ist eben für die ökonomische Entwicklung des Landes wichtig, sie haben dann die Wolle eben nach Flandern geschickt und nicht die Fabriken und die Manufakturen in Spanien entwickelt, und insofern ist natürlich dieses Spanien immer arm gewesen und hat an dem Reichtum eigentlich nicht teilnehmen können. Und das ist eigentlich eine traurige Geschichte. Aber im Prinzip sind eben diese Schafwege, die Cañadas heißen, das sind große, immer noch existierende Wege, so 80 Meter breit, auf denen darf nicht gebaut werden. Und das sind große Bewegungen Süd-Nord. Aber es gibt dann auch in der Provinz Zamora auch kleinere Schafwege, wo dann irgendwie aus dem Süden der Provinz eben in den Norden der Provinz die Schafe bewegt werden, und es spielt immer noch eine gewisse Rolle. Nicht? Ich glaube, es hat auch Zukunft. Es hat auch Zukunft, weil dann wurde ja diese Schafumtriebe, die wurden ja dann mit dem Zug oder mit Lastautos geleistet, und jetzt, wo wir eine gewisse Energiekrise haben, wollen wir mal schauen, ob nicht die Schafe dann in Zukunft sich wieder bemühen müssen, diese Wege dann selbst zurückzulegen. Ja? Und insofern, das Schaf ist für uns in unserer Kultur, in unserer Ökonomie, spielt eine ungeheure Rolle.
Naja, schon die derzeitige Form der Viehhaltung spricht ja sehr deutlich dafür, dass auch die Milch von diesen Tieren eine durchaus andere Qualität hat, als wenn die armen Viecher nur im Stall stehen. Könnte vielleicht noch weiterentwickelt werden, tatsächlich durch große Viehtrecks, sage ich mal, ja, die vielleicht hier wieder stattfinden. Aber das ist ja dann bestimmt auch ein Punkt, der früher wahrscheinlich wichtig war und es heute immer noch ist, dass die Milch und auch das Fleisch von den Tieren hier für die Ernährung sorgt. Da gibt's doch bestimmt wirklich gute Käse und Spezialitäten einfach vom Fleisch von den Tieren.
Genau, das ist ein Thema, der Käse Zamora, der Käse aus Zamora, sind Produkte, die hier in der Region entstehen, die Ursprungssiegel haben, also die sehr genau auch überwacht werden, dass es eben wirklich Schafe sind, die weiden, die sich bewegen und nicht aus Ställen. Das ist eine Kultur, die für uns außerordentlich wichtig ist, weil diese Schafe ja eben nicht nur in diesem direkten Produktionszweig viel leisten, sondern sie sind eben ja doch im Grunde genommen auch Landschaftsschützer. Also das bedeutet, wir haben gerade einen unglaublichen Waldbrand gehabt in der Region, und es ist unglaublich wichtig, dass man eben auch in dieser Ökonomie anerkennt, dass diese Schafe eben viel machen, einfach dadurch, dass sie die Fluren bereinigen und dann eben diese ganze Waldbrandgefahr reduziert wird. Und es wäre natürlich ein interessantes Projekt jetzt dafür, für diese Tätigkeit auch den Schäfer zu entlohnen. Ja, das wird sicherlich eine ganz wichtige Rolle spielen in zukünftigen Diskussionen. Auf jeden Fall in der Region von Zamora, Sie können dort viele kleine Käsereien finden, kleine Produktionen, auch Ziegenkäse. Das sind Themen, die Sie in der Tourismusinformation genau erforschen können. Sie können eine kleine Käseroute Route machen. Dort finden Sie ökologische Produktion, dort finden Sie Ziegenfrischkäse, Hartkäse. Sie finden eine große Vielzahl und es ist so schön, dass man so alles entdecken kann, nicht? Und diese Leute, die diese Käse produzieren, die haben Zeit, die sprechen mit Ihnen und Sie sind dort herzlich willkommen. Sie können es dann kombinieren natürlich mit einer kleinen Fahrt am Duero entlang, die kleine Stadt Fermoselle, direkt an der portugiesischen Grenze. Dort gibt es eine Weinroute, La Ruta del Vino, die Ruta de los Arribes. Dort können Sie dann eigentlich eine wunderbare Kombination haben zwischen Wein, zwischen Käse. Diese Landschaft, dort befinden Sie, ist ein Mikroklima. Das heißt, es gibt dort typische sanftes Klima. Der Duero bildet dort die Grenze zwischen Zamora und Portugal. Sie bildet dort einen Canyon, der tief eingeschnitten ist. Sie können dort diesen Canyon von oben immer wieder sehen. Das sind großartige Landschaften, großer Vogelreichtum. Es gibt viel dort zu unternehmen. Es gibt auch viel Landtourismus. Es gibt gute Orte, wo Sie kleine Häuser mieten können, wo Sie dort essen können. Eigentlich, es ist kein übertriebener Tourismus. Es ist so eine Möglichkeit, mit dem Fahrrad zu fahren und dieses Land, einfach diesen Landstrich so langsam zu erobern, nicht? Man kann viele Details eben, durch die langsame Geschwindigkeit sieht man viele Dinge und das ist eigentlich das, was diese Provinz anbietet, nicht? Ich meine, es gibt dort dann auch Sanabrien, nicht? Das ist eher zu der Grenze von Galizien. Das ist ein Gletschersee, der aus der Würmeiszeit stammt. Das ist ein wunderbarer See mit kühlem Wasser im Sommer. Es gibt einen verhaltenen Tourismus dort. Wunderbare Wanderungen gibt es dort zu machen. Es gibt dort die große Bohne, nicht? Das sind die weißen Bohnen, werden dort angebaut. Es gibt eine ganz interessante Kochkultur mit diesen Bohnen. Das Thema des Fleisches ist wichtig. Es gibt ja in unserer Region so bodenständige Rinderrassen, ja, die nur in dieser Region sich entwickelt haben. Das sind schwere, große Rinder, wo auch die Kühe oftmals zum Ackern vor den Pflug gespannt wurden. Das ist natürlich ein Erlebnis, mal so ein Filet oder so ein Stück Fleisch von so einer autochthonen Rinderrasse auf den Teller zu bekommen, ja. Das sind kleine Geschichten und das sind kleine Viehzüchter, die heute mit diesen Rinderrassen arbeiten, die eigentlich ein ungeheuren Potenzial haben, weil sie in dieser jahrhundertelang eigentlich genetisch an diese Region angepasst sind und für harte Situationen, harte klimatische Situationen auch vorbereitet sind. Das sind Themen, die Sie hier auch in kleinen Dokumentationszentren finden können. Ja. Wenn Sie Lust haben und Eselliebhaber sind, wir haben auch einen wunderbaren Esel. Das ist der zamoranisch-leonesische Esel. Auch ein ganz eigenartiges Tier, eben aus der Kategorie der Esel, die hier sich entwickelt haben. Die hunderte von Jahren natürlich das Grundelement der Mobilität war. Also alles, was in der Landwirtschaft, in der Viehzucht irgendwie bewegt werden musste, hat dieser Esel auf dem Rücken. Wir versuchen heute, wo natürlich die Traktoren etc., diese ganze tierische Zugkraft eigentlich ersetzt hat, versuchen wir diesen Esel so auch zu erhalten. Es gibt dort verschiedene Orte, wo diese Esel erstmal überwintern können. Es gibt auch ganz viele Projekte, nicht, wie, was man mit diesen Eseln so machen kann. Oder es gibt kleine Eselsmärkte, da kommen Leute auch aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz, um dort kleine Esel zu kaufen. Und dann gibt es Projekte eben touristisch mit diesen Eseln, so kleine Eselsreisen zu machen oder mit der Eselsmilch Kosmetik oder Seifen. Das sind so kleine Projekte, nicht, die viel Arbeit machen, aber die auch irgendwie einen großen Reiz haben, nicht? Für den Touristen, wenn er sie dann entdeckt oder sowas, eigentlich auch immer ein großes Erlebnis sind.
Ja, und total spannend finde ich jetzt auch nochmal die Geschichte mit diesen Rinderrassen, mit den autochthonen Rinderrassen, weil die kennen wir ja beispielsweise auch aus Italien, aus der Maremma, da sind es ja die weißen Rinder, die Chianina-Rinder. Und wenn ich jetzt also hier in Spanien bin oder gerade in der Region und ich möchte mal so eine autochthone Rinderrasse, also zumindest ein kleines Stück davon, bei mir auf dem Teller haben zum Essen, was muss ich da bestellen? Gibt es da einen speziellen Namen für die Sorte, so damit ich auch wirklich sicher gehen kann, dass ich auch wirklich ein Stück dieses autochthonen Rindes auf meinem Teller habe? Beziehungsweise kann ich es vielleicht sogar schmecken und wenn ja, wie?
Das ist eine wunderbare Frage. Also wir haben hier zwei autochthone Rinderrassen. Das ist La Sayagesa y La Alestana. Das sind die Namen eigentlich von kleinen Subregionen in Zamora. Das ist Sayago y Aliste. Und dort gibt es Züchtervereine und es gibt immer wieder auch staatlich unterstützte Programme. Und es ist eben so, dass oftmals der Prophet im eigenen Land eben nicht so gut gehört wird. Und es eigentlich von dieser kleinen Produktion wird viel außerhalb von Zamora nach Barcelona oder auch nach Madrid verkauft. Hier kann man auch ab und zu mal, wenn man Glück hat oder sowas, einen Ort finden, Restaurant finden oder eine Fleischerei finden, die dort genau dieses Fleisch verkauft. Das ist natürlich irgendwie etwas ganz anderes, ja. Das ist unterschiedlich. Das sind ganz andere Fleischqualitäten oder ganz andere Fleisch, wie könnte man sagen, nicht wirklich Substanz, aber die Art und Weise, wie dieses Fleisch eben sich entwickelt hat, ist unterschiedlich. Es ist aber eigentlich ein großer Genuss, würde ich sagen. Es ist eine andere Erfahrung und es ist, wie soll man sagen, ein nachhaltiger Fleischgenuss, nicht? Was ja eine wichtige Frage ist, nicht? Auch wenn wir uns wieder die ökologische Frage stellen, die nachhaltige Frage stellen, die Nachhaltigkeit der industriellen Rinderviehzucht ist sehr problematisch. Wir haben hier viele Projekte in dieser Richtung. Es ist eigentlich wunderbar, dass man eben Fleisch isst, genießt mit einem guten Bewusstsein und sagt, das ist jetzt was ganz Besonderes, dass wir auch jetzt dieses Fleisch essen. Wir müssen es ja nicht jeden Tag essen, sondern wir können ja mit anderen Produkten wie Kichererbsen, die und Linsen, die hier übrigens auch aus der Region kommen, wir haben eine große Kichererbsenproduktion, können das ja wunderbar kombinieren. Es ist für unseren Körper, für unsere Seele, es ist für die Tiere, die in der, also für die Qualität, Lebensqualität der Tiere, ist es besser und es ist natürlich unendlich viel besser für das Klima. Und insofern würde ich sagen, dass diese einheimischen Rinderrassen, ich sehe eine Zukunftsperspektive für diese Tiere und für den Touristen ist es einfach ein großes Erlebnis, solche Tiere zu sehen, nicht? Wir sind beim Thema Tiere, nicht? Dieses Zamora ist ja, die Provinz von Zamora ist einer der großen Provinzen, der bedeutenden Provinzen in Europa, wo es eben die Wölfe in der Region gibt, ja. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir in einer entvölkerten Region leben, ja, in der es eine wahnsinnig und eine wirklich sehr kräftige, sich entwickelnde Natur gibt und in der eben diese Wölfe zurückgekehrt sind. Es gibt immer große Diskussionen, weil natürlich die Schafhirten und die Viehzüchter, die leiden natürlich unter der Präsenz des Wolfes, der natürlich Schaden anrichtet in den Herden. Gleichzeitig ist es eben dann doch auch für die Region ein sehr interessantes Projekt, eben diesen Wolf hier zu haben. Und es gibt viele, es gibt einen gut entwickelten Tourismus der Wolfsbeobachtung. Und wir haben in Sanabrien, also am Lago di Sanabria, in Sanabrien ein ganz interessantes Zentrum, also ein Interpretationszentrum über den Wolf, und man viel lernen kann. Und da gibt es dann so ein Wolfsgehege und immer zur Mittagszeit kriegt er sein Mittagsmahl vorgesetzt und so können sie von einer beruhigt von einer Terrasse aus beobachten, wie der Wolf dort futtert.
Das Menü del Dia. Das ist ein Menü del Dia. Also, das klingt ja wirklich in einer sehr ursprünglichen, intakten Naturregion, die sehr entspannt ist und natürlich auch dann für denjenigen, der hier einfach die Gegend bereist und besucht, entspannend wirkt. Also ich finde das richtig interessant. Ja, du hast ja vorhin von dieser Römerstraße erzählt. Die Römer haben ja auch vieles transportiert und implantiert und mitgebracht. Natürlich hier auch in der Region, denke ich mal. Die Weinkultur passt ja eigentlich auch zu einem guten Stück Fleisch von dieser autochthonen Rinderrasse. Im Übrigen, sei gespannt, wenn wir es hier nicht schaffen werden. Christoph hat ja gerade erzählt, dass auch in Madrid die Gourmets oder die Menschen einfach gutes Fleisch mögen und das Essen, da kommen wir noch hin. Also spätestens da, Tina, werden wir diese Köstlichkeiten genießen können und kennenlernen können. Und hör du einfach weiter rein, wenn wir die weiteren Folgen dann produzieren und publizieren. Ja, aber zurück zur Region hier, Thema Wein. Christoph, was kannst du dazu sagen?
Das ist ein großes Thema. Es ist eigentlich vielleicht neben dem Käse und der Lammfleischproduktion ist es das wichtigste Thema. Oder vielleicht ist es wichtiger sogar noch. Die Region von Zamora, das ist die Provinz von Zamora, hat eigentlich im Grunde genommen vier ganz wichtige Weingegenden, nicht? Das sind teilweise ursprungsgeschützt. Das ist Toro am Duero. Das ist die Region Tierra del Vino. Das ist zwischen Zamora und Salamanca. Das ist Richtung Süden. Und dann gibt es Arribes del Duero, da kommen wir wieder zum Duero. Das ist dann ganz in der Nähe von Portugal, also wenn wir in den Westen fahren. Ja. Und dann haben wir Benavente, das sind die Täler von Benavente. Benavente ist eine kleine Stadt, etwas nördlich von Zamora, die auch eben zur Provinz gehört. Und dort gibt es dann auch wieder ganz eigenen Wein, ja. Die Geschichte von dem Wein von Toro, das ist die wichtigste Region hier in Zamora, hochinteressant, weil es eigentlich eine Geschichte, die erst in ihrer wirklichen Bedeutung vor wenigen Jahren anfängt, vielleicht vor 30, 40 Jahren, ja. Weil der Wein von Toro ein so starker Wein war, dass das Problem der Winzer immer war, wie kriege ich den unter 15 Grad, ja. Also das haben die eigentlich nicht geschafft und so wurde dieser Wein immer exportiert. Also dieser Wein, der wurde dann in die Region von La Mancha gebracht, wurde nach Galizien gebracht und dort hat man Produkte hergestellt. Die minderwertigen Weine hat man im Grunde genommen mit diesem hochwertigen Wein aus Toro gemischt und dann hat man sie verkauft, ja. Und es ist ja auch interessant, dass in den Amerika-Reisen aus dem 15., 16. Jahrhundert, der Wein von Toro eine ganz große Bedeutung hat, weil er eben so stark war und so ist er auf diesen Überseereisen eben, ist er nicht gegoren oder ist er nicht verdorben, sondern er war so stark, dass er heil dann in Amerika angekommen ist. Und dann gab es einen bedeutenden Winzer, der bis heute ja ein wichtiges Weingut hat und Wein herstellt, das ist Farinha. Der hat in einem kleinen Dorf, Casa Seca de las Chanas, angefangen eben zu sagen, wir machen jetzt mal selber diesen Wein, wir machen ein Produkt, was eben genießbar ist. Im Grunde. Und so hat eigentlich mit den Farinhas hat es angefangen, dieses Toro eben Wein produziert hat von einer, ich würde sagen, einer großartigen Qualität. Ja, es ist ja immer ein bisschen chauvinistisch, immer über die eigene Region zu sprechen, aber ich würde mal sagen, dass in Spanien, man hat Ribera del Duero, nicht? Das ist ein ganz großartiger Wein. Das ist ein Wein, der etwas überlegen ist. Toro, aber Toro ist sicher, nimmt den zweiten Platz in Spanien, was den Wein anbelangt. Ist eine kleine Wein Weinregion. In den letzten Jahren hat sich das unheimlich entwickelt. Es gibt viele Weingüter, es gibt viele auch Franzosen, die sich hier eingekauft haben. Und dann haben wir aber gleichzeitig, und das ist ganz wunderbar, wir haben ja dann Tierra del Vino, das ist zwischen Zamora und Salamanca. Das ist allen wieder ein ganz anderer Wein und ein ganz anderer Charakter, der auch ganz exzellente Weißweine hat im Übrigen. Dort, das ist eine Weinregion, die eben natürlich mit viel weniger Winzer, aber sie können dort auf einer Weinroute, die wir vor 6 Monaten, seit sechs Monaten ist es eine offizielle Weinroute, die heißt die Weinroute von Zamora. Dort gibt es ein reichhaltiges Angebot. Sie können dort Bodegas besuchen, diesen Wein kennenlernen, nicht? Es gibt dort viele auch Käsereien oder es gibt sogar eine Schokoladenfabrik, es gibt Golfplatz und all diese ganzen kleinen Dinge, die das Leben so angenehm machen, finden Sie auf dieser Weinroute. Und dann fahren wir eben dann Richtung Portugal, also wenn Sie dann immer noch diesen Toro und dann Tierra del Vino kennengelernt haben und sich dort erfreut haben, dann fahren wir Richtung Portugal und dann finden wir Arribes del Duero. Das ist eine landschaftlich wunderbare Region, wo Ölbäume, Wein angebaut wird, auch Fruchtbäume, Obstbäume. Und da gibt es dann wieder auch eine ganz andere Traube, die einen anderen Charakter hat. Und das ist eigentlich dieses Wunderbare, dass man dann so sich langsam durch diese wunderbare Gegend bewegt. Auf einmal hat man diese Empfindung für die Langsamkeit, was eigentlich der Wert der Langsamkeit, ja. Also, dass man nicht mit großen Hochgeschwindigkeitszügen mit 330 Kilometern durch die Gegend rasen muss, sondern wenn man irgendwie kleine Bewegungen macht und dann entdeckt man, dass es einen unheimlichen Reichtum an Schmetterlingen gibt, ja, oder an Insekten gibt oder an Pflanzen gibt, nicht? Und dann hat man diese ganzen Weinreichtum, das ist eigentlich eine ganz andere Erfahrung, eine Erfahrung, die man eigentlich wiedergewinnen muss und die viel bringt, ja.
Ja, super. Also diese Gegend ist auf jeden Fall unglaublich reichhaltig an kulinarischen Erfahrungen, die man hier machen kann. Also reinschmecken und entdecken, glaube ich, könnte die Überschrift dieser Gegend sein. Was mich jetzt speziell noch interessiert, wir waren ja in Toro und haben da auch Winzer besucht und haben natürlich auch den Wein von Toro verkostet, unter anderem bei Farinha. Und da, lieber Hörer, liebe Hörerin, kannst du in die Podcast-Folge reinhören, wo genau diese Erfahrung, diese kleine Verkostung, die wir da gemacht haben, zu hören ist, wie wir den Wein finden und was diese spezielle Rebsorte Tempranillo, die hier in Toro angebaut wird und sich wirklich deutlich unterscheidet vom normalen Tempranillo, für uns ausmacht. Jetzt habe ich gehört, die Ruta del Vino de Zamora. Und da interessiert mich, welche Rebsorte ist da vorherrschend? Was für Weine kann ich da entdecken, Christoph? Mhm.
Ja, Tempranillo, das ist ja sowas wie eine Gattung, nicht? Könnte man sagen. Also man findet Tempranillo, die Traube, Tempranillo-Traube findet man vielerorts. Wenn wir von Toro sprechen, dann sprechen wir immer, das ist La Tinta di Toro. Also La Tinta di Toro, das ist die Traube, die auch eben, um dieses Ursprungssiegel zu bekommen, musst du Tinta di Toro, den Wein aus Tinta di Toro machen, nicht? Die gehört zu der Gattung des Tempranillo, ne? Tierra del Vino, also diese Zone, dieses Territorium zwischen Zamora und Salamanca, da gibt es Malvasia, das ist eine interessante Traube, Weißwein-Traube, die im Übrigen in den Budenbrocks, also in dem großen Roman von Thomas Mann, vorkommt. Bei einem dieser kleinen Gelage, die dort veranstaltet werden, der Hausherr, der sagt dann in einem Moment, sie sollen doch nochmal in den Weinkeller gehen, um dort eine Flasche von diesem wunderbaren Malvasia-Wein aus dem Keller zu holen, ja. Also das ist ja auch interessant, aber es gibt natürlich dann auch Moscatel, es gibt Verdejo Godello. Ist auch Weißwein. Godello kennt man auch oftmals aus Galizien. Ist interessant natürlich, dass es in dieser kleinen Weinregion Tierra del Vino angebaut wird. Dann haben wir in den Arribes del Duero, das ist diese Region, die hat wieder ganz andere klimatischen Charakteristiken. Da gibt es eine autochthone Traube, die heißt Juan Garcia. Dann hat man Rufete Brunual, das sind weitere Trauben, Garnacha. aber auch Verdejo. Also es sind mehr oder weniger, würde ich sagen, dann die regionalen Charaktere des Klimas und der Form der Produktion, die eben den eigenen Charakter dieser Trauben herstellen, nicht? Also es ist ja oftmals, sagt man, gut, wir haben, die Traube ist Tempranillo, aber natürlich ein Tempranillo von Toro ist was ganz vollkommen anderes, wie aus einer anderen Region, nicht? Also in Toro, da spricht man ja immer von der Tinta de Toro, das ist eigentlich, wie man hier in der Region diese spezifische Traube, diese bedeutende Traube von Toro benennt, nicht? Was auf jeden Fall die hier erwartet, es sind viele schöne Erfahrungen mit diesen Weinen, die, würde ich sagen, ein unglaubliches, wenn man jetzt diesen etwas ernüchternden Begriff des Preis-Leistungs-Verhältnisses ja hier einführen möchte, aber es ist ja doch auch immer eine Frage. Es ist unglaublich, was man eigentlich, wenn man für eine Flasche hier, ich weiß es auch nicht, 7-8 Euro bezahlt, was für eine unglaubliche Qualität das ist, und der Wein, der in, eben, wenn man in eine kleine Bodega oder wenn man in eine kleine Bar geht und dann bezahlt man für so einen Wein vielleicht 1,50 und dann kriegt man eigentlich einen Wein, der von einer unglaublichen Qualität ist. Das sind einfach schöne Erfahrungen, nicht? Weil es geht da nicht nur irgendwie, dass man irgendwie dann Weine eben teuer verkauft, sondern dass man einfach so im täglichen Leben einen schönen guten Wein genießen kann, angemessen einfach an den ökonomischen Verhältnissen des eigenen Geldbeutels. Das sind Dinge, die einfach Spaß machen.
Herr Christoph, das macht sowas von Lust auf mehr, diese Region zu erkunden, diese Unterschiede auch in den Weinen und den Anbaugebieten zu erforschen, zu entdecken. Wir haben ja nun klar auch das Rueda ein bisschen besucht, um einfach diese wunderbare Verdejo-Rebe einfach ein bisschen intensiver kennenzulernen. Also Tina, da glaube ich, sollten wir auf jeden Fall weitere Reisen herplanen und in diese Gebiete nochmal intensiver eintauchen. Ja, Christoph, gibt es noch einen tollen Geheimtipp, den du uns vielleicht mitgeben kannst oder den Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst, die hier in der Umgebung einfach sind?
Ja, das ist, es gibt eigentlich ein paar Dinge, die mir am Herzen liegen. Das eine ist, wir sind ja heute irgendwie so ein bisschen sozialisiert, dass man an so Orte kommt und da muss immer sofort irgendwas los sein. Also man geht in den Dom und dann muss da sofort, also ich weiß nicht, ein Konzert oder ein Abendessen oder ein Audioguide oder irgendwas oder ein wahnsinniger dreidimensionales Modell oder sowas zur Verfügung stehen. Es ist eigentlich schade, weil diese ganzen Orte, wie diese Landschaften, die Sie hier in Zamora sehen können, nicht der Fluss oder die romanischen Bauwerke, die haben eigentlich eine eigene Kraft, und diese eigene Kraft, auf die sollte man sich einlassen, nicht? Also man sollte in diese Räume einsteigen und sich dann ab und zu mal einfach dort hinsetzen und sagen, wir wollen einfach diesen Raum in uns erfahren und wir wollen einfach diesen Raum irgendwie jetzt auf uns wirken lassen, nicht gleich Programm, nicht gleich Foto machen, nicht gleich dies und nicht gleich jenes, ja. Und ich lege Ihnen besonders ans Herz eine kleine westgotische Kirche, die liegt 12 Kilometer von Zamora entfernt und heißt San Pedro de la Nave. Das ist der heilige Petrus mit dem Schiff. Das ist eine westgotische Kirche, Sie müssen sich das vorstellen, nicht? Hier gab es die Römer, dann gibt es eigentlich die nächsten, sind die Westgoten, die hier nach Spanien kommen. Das ist eine ganz wichtige Kultur, die stark von den Römern beeinflusst ist. Und dann kommen die Araber. Und wir haben eben kleine Kirchen aus dem 7., 8. Jahrhundert. Und das sind diese westgotischen Kirchen, wo man wunderbare Geschichten, Einfluss aus Syrien, Einfluss aus Persien, aus der Türkei und so weiter studieren kann. Und das sind ganz kleine Kirchen, die aus Gründen, die wir auch nicht genau verstehen, einfach hier auftauchen und dort gebaut werden. Und es gibt eben San Pedro de la Nave, habe, und das ist so ein Fall, den Sie eigentlich sich nicht entgehen lassen sollten, nicht? Diese Kirche zu besuchen und dort mal einfach diese Kapitelle anzusehen oder diese Räume, auf sich wirken lassen, nicht? Und dann kann man von San Pedro de la Nave eigentlich eine kleine, ganz wunderbare Reise machen. Da gibt es eine Brücke, die heißt Puente Pino über den Duero. Das ist in der Nähe von Pino de Oro. Das ist auch eine Eifelbrücke, im Grunde genommen vom Stil von Eifel gebaut, 1900, vielleicht 20, ein wirklich beeindruckendes Bauwerk, und dann fährt dort über den Duero, dann fährt man durch Kleinstdörfer. Fornillos ist eins, wo ich Ihnen ganz besonders anraten kann. Dort gibt es eine ganz kleine Käsefabrik mit wunderbarem Ziegenkäse. La Cetera, die auch Wein verkauft. Gleichzeitig gibt es eine nette Familie, die dort Marmelade produziert, Mermeladas El Sauco. Man kann das alles einfach so besuchen und mit diesen Leuten ins Gespräch kommen. Und dann fährt man nach Fermoselle weiter. Das ist dieser Ort, diese kleine Stadt, da in den Arribes del Duero. Also Sie müssen den Duero da mitnehmen, dieses Duero Canyon, der da wirklich beeindruckend ist. Und dann in Fermoselle können Sie dann wunderbar Bodegas besuchen, eben diese Arribes del Duero Weine und gut essen und mal nach Portugal rüberschauen und einfach sich das Leben zu freuen.
Herrlich, Tina. Also für mich ist eins klar, die nächste Reise hierher ist gesetzt. Ganz klar.
Das sehe ich genauso.
Also ich nehme hier wirklich mit aus diesem wunderbaren Gespräch, dass ja die Region einfach unheimlich gechillt ist, wie man neudeutsch sagen wird. Dich selbst auch entspannt, slow life, würde ich mal sagen. Und das finde ich grandios. Preis-Leistung hast du vorhin angesprochen. Genauso grandios, aber unsere Meinung ist ja, das, was wir genießen für die Weine, für das Olivenöl, für das Essen, da musst du investieren, weil das führen wir unserem Körper zu. Das genießen wir, das wollen wir auch genießen. Und dafür ist das Geld einzusetzen. Ich brauche nicht das neueste iPhone, ich brauche auch nicht das neueste Auto. Ein schönes sollte es sein, das ist klar, weil damit kannst du, glaube ich, hier diese Region super gut bereisen auch. Und ein Stück von dieser Langsamkeit, die dich selbst entschleunigt und wunderbar runterbringt und entspannt, einfach genießen. Und diese kleinen Orte hier, die du uns wirklich ganz toll vorgestellt hast und die ganzen Hintergründe dazu, also das macht richtig Lust auf die Region, auf die Stadt Zamora, auf die Region Zamora und natürlich die Weingegenden, vor allem die, die wir noch nicht erkundet haben. Ich meine, das beste Beispiel ist, wir haben ja ein super tolles Gespräch mit dir führen können bei einem Glas Malvasia von Farinha. Da haben wir wirklich, Tina, das richtige Weingut wieder getroffen. Es ist immer schön, im Nachhinein dann zu hören, wie wichtig so ein Produzent zum Beispiel ist. Auch dieser Weise hier, der ist einfach traumhaft und ein schönes, entspanntes Gespräch. Ganz, ganz herzlichen Dank, Christoph, für die tollen Einsichten und die Präsentation dieser Region. Man merkt, dass du hier einfach eine Passion lebst. Da wünschen wir dir viel Erfolg weiterhin und hoffen, dass dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das natürlich auch so geht, dass du hier diese Passion mitnimmst und einfach die Gelegenheit wahrnimmst zu sagen, hey, ich setze mich jetzt in mein Auto, ich fahre jetzt Richtung Zamora und nach Zamora vor allem.
Vielen Dank, dass ihr nach Zamora gekommen seid, um diese schöne Region in Deutschland bekannter zu machen. Ich bin öfters mal auf Messen, Tourismusmessen. Ich bin in Berlin auf der ITB, wenn sie stattfindet, und bin auch immer interessiert, mit Reiseunternehmern Kontakt aufzunehmen. Und ich befinde mich hier in der Stadtverwaltung. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie sich immer gerne an mich richten. Auf Wiedersehen.
Ja, herzlichen Dank. Ciao, adios.
Adios.
Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche. Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.